ARD. Talk mit Tees.
Angst macht
mein Bauch. Der Magen
Angst,
knurrt.
Der hat auch schon Angst. Angst macht kreativ oder Angst ist gesund. 10 Leute rennen auf dem Rasenplatz herum und starren alle auf denselben Lederball. Ab und zu geraten sie aneinander miteinander 10 und dann Mensch kommt zu Fall. Manchmal sitze ich da und dann denke ich, es steht irgendjemand auf und kommt zu mir auf die Bühne und sagt, hör auf oder so. Von der AfD kommt irgendjemand und sagt, bedroht mich und sagt dann, ich hasse dich.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich liebe es, mich mit den Besten zu unterhalten. Und dazu gehört auch Musikkabarettist Lars Reichow, der Mainzer, der im Oktober 2024 mit einem ganz neuen Programm gestartet ist. Wir haben uns in Mainz getroffen, kurz bevor die Premiere war. Er hatte wochenlang daran gefeilt oder überhaupt erst kurz vor knapp die Reste fertiggestellt. Dementsprechend erschöpft war er, weil er da viele Nachtschichten eingelegt hat in den Tagen davor. Ja, die meisten werden das kennen, ob StudentInnen oder auf der Arbeit. Man schafft es eben erst immer in allerletzter Minute, alles hinzubekommen. Warum das so ist? Darüber haben wir auch gesprochen. Und wir haben über die Boomer gesprochen. Um die geht es nämlich in dem neuen Programm Boomerland. Oder wir bekommen auch den ein oder anderen Einblick, wie so ein Programm entsteht, das alle 3 Jahre in der Regel neu gemacht wird von den Comedians und Kabarettisten. Lars ist ja einer, dessen Gehirn immer am Arbeiten ist. Und wenn man mit ihm spricht, dann ist man quasi live dabei, wie die Gedanken während des Sprechens entstehen. Das ist oft ein großer Spaß. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Und zur Begrüßung habe ich Lars mit einer Textzeile aus einem seiner Songs begrüßt und war gespannt, ob er es merkt.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Ja, ich bin...
Was?
Nochmal.
Wieso? Nee, das war der Anfang. Wir können das nicht wiederholen. Es war live. Also, Lars. Mhm. Warum bist du immer so gut gelaunt, Christi, wenn ich da bin?
Das ist ja fast wie eine Liedzeile.
Der hat's gemerkt.
Das ist eine Liedzeile.
Aber es hat auch 5 Sekunden gebraucht. Das hat, ne?
Du hast es, also wenn es einen gibt, der sich in mein Gesamtwerk eingearbeitet hat, so, ich habe echt, ich habe das noch nie außerhalb von diesem Lied im Original gehört. Ja, danke.
Ja, welches Lied ist das nochmal?
Warum? Immer mehr.
Immer mehr. Warum bist du immer so gut gelaunt, wenn ich da bin? An wen hast du gedacht, stimmt, als du es geschrieben hast damals?
Da muss ich dir gestehen, nicht an dich, sondern an eine Frau. Und zwar an eine, ich glaube, es war eine Nachbarin. Also es ist ein bisschen geheim auch. Es war jemand, wo ich genau so gedacht habe. Mhm. Und dann aber sich nichts daraus ergeben hat.
Oh, das ist aber hoffentlich schon sehr lange her.
Ja, das ist letzten Sommer. Nee, das ist sehr lange her. Das ist schon sehr lange her. Ich weiß wirklich jetzt nicht mehr, in welche Zeit das kommt. Ich glaube, ich war noch nicht verheiratet.
Ja, davon ging ich jetzt aus. Sonst hättest du lügen müssen.
Lügst du oft schon seit 40 Jahren verheiratet?
Lügst du oft in Interviews?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ist mir zu blöd, wenn ich jetzt, also es gibt ja meistens, es gibt so kleine kosmetische Veränderungen im Lebenslauf, dass man so oft was so geschmeidig erzählt hat, dass man selber dran glaubt. Naja, und dann bin ich aus eigenem Antrieb, bin ich dann und so weiter fleißig geworden. Aber eigentlich war es nur ein Termin, der eingezwungen hat und solche Sachen. Aber ich will das eigentlich nicht, ich will eigentlich immer ehrlich sein zu dir.
Es gibt ein neues Programm, jetzt ab Oktober, und das heißt Boomerland. So, du bist natürlich noch in den letzten Vorbereitungen, mit den Nerven ohnehin komplett zu Fuß. Warum eigentlich immer kurz vor einem Programm? Warum geht das nicht, dass man ganz in Ruhe auf diesen Premierentermin hinarbeiten kann? Warum?
Ja, das frage ich mich seit 25 Jahren. Also das ist eine Folter, der man sich aussetzt. Ich glaube, also mir schreiben manchmal so Pflegefreunde, die schreiben mir dann in dieser Phase, Angst macht
mein Bauch. Der Magen knurrt.
Der hat auch schon Angst. Angst macht kreativ oder Angst ist gesund. Ne? Macht, also wenn man sich einmal alle 3 Jahre, mache ich das ja, wenn man sich einmal, na, ich mache es eigentlich jeden Monat, wenn ich was für SWR Kultur mache. Wenn man sich einmal zusammenreißt und was Neues machen muss, dann ist es auch ein Test, also ein wirklich, da geht es an die Substanz. Fällt mir noch irgendwas ein? Kann ich noch reimen? Kann ich noch singen? Kann ich noch Akkorde finden, die ich noch nie benutzt habe? Akkordverbindung. Und es ist, eigentlich geht es immer gut aus, aber trotzdem gehört die Qual dazu und danach kommt die Entspannung und nicht alles ist dann genial, aber es bleibt eigentlich immer etwas zurück. Und das ist das Befriedigende. Man hat etwas geschaffen und man kann sagen, der Bauch spricht.
Okay, für alle, die uns jetzt zuhören. Magenknurren oder Reißverschluss? Achtung, hört zu. Magenknurren.
Ich hab's ja gesehen. Und, was war's?
Reißverschluss.
Reißverschluss. Aber warte mal, ich habe nur ein kleines Müsli gegessen.
Also okay, ich auch.
Ja?
Ja, ich auch heute nur. Okay, Angst, Essen, Seele auf.
Ja, Stichwort oder was? Machen wir jetzt keine.
Ich hatte dich unterbrochen gerade. Ich wollte dir die Gelegenheit geben, deinen Gedanken zu Ende zu führen.
Ja, du, ich erinnere mich schemenhaft an die Ursprünge deiner Frage. Die Angst, etwas Neues zu machen, warum setzt man sich dem aus, um wiederum gesund zu werden? Nach dieser entsetzlichen Demütigung des eigenen Körpers, Geistes, kommt dann eine Phase, wo man das hinter sich hat und dann ist es, ach, es ist einfach wunderbar, weil ich weiß manchmal schon während der Arbeit, dass es irgendwann vorbei sein wird und dass ich mich dann gut fühle. Ich spüre es voraus. Früher hatte ich das Gefühl, das wird nicht klappen und dann ist auch Schluss.
kann man da mal eine Nummer drüber schreiben? Über einen knurrenden Magen, der in den absurdesten Situationen knurrt. Das ist auch lustig
irgendwo. Das hängt doch mit der Atmung zusammen.
Okay. Magen oder Reißverschluss? Reißverschluss.
Eindeutig ein technisches Geräusch, aber
hast du
eine Magenklappe?
Hast du neue Akkorde gefunden für das neue Programm?
Ja, ich habe viele neue Sachen gefunden.
Wie also zum Beispiel? Also was für einen Akkord hast du gefunden?
Ich habe einen Akkord gefunden. Doch, ich habe ein Boomer-Lied geschrieben. Und da ist es, also das sind verminderte Akkorde. Und die habe ich in der Kombination noch nie benutzt. Die habe ich auch neu gefunden dafür. Und das kann man, das ist ziemlich am Anfang des Programms. Und das davon verspreche ich mir eine magische Wirkung auf den Rest des Abends.
Okay, wir können vielleicht ganz kurz mal das Opening proben, also das hast du ja schon mehr oder weniger geschrieben. Also ich bin jetzt Publikum, ne? Also ich applaudiere, wenn du reinkommst und probier du doch mal deinen Anfang an mir aus. Okay, also hey, lass reicht doch.
Ja, da kommt aber übrigens, da spreche ich noch nicht, da kommt erstmal vom Band, kommt Dudab. Also kommt so eine funky Linie und darauf singe ich dann irgendwann Boomer, Boomer, also immer dreimal Boomer und dann einmal am Flügel. Also kommt erst mit Musik und diesem einen Wort nur Boomer. Und dann sage ich ganz klassisch, guten Abend, hallo Leute, irgendwas. Und dann sage ich dann herzlich willkommen. Und dann frage ich aber auch nach wenigen Sekunden, frage ich schon, wer ist denn Jahrgang 61, mal klatschen, 62, 63, 61 und so weiter. Und dann sage ich bei 64, mein Jahrgang, sage ich dann, ja, das sind die Liebsten, kommt mal nach vorne oder sowas. Aber dann löse ich das wieder auf und also ich will, dass es offen ist. Ich habe das Boomerland genannt, weil ich mich in diesem Boomerland jetzt langsam einlebe. Aber ich habe es auch so genannt, weil die Boomer eine wichtige Gruppe in unserer Gesellschaft sind, die auf die es ankommen wird, wenn wir den Jungen Unterstützung geben wollen in der Umbauphase unserer Gesellschaft, dann müssen die Älteren auch mitmachen und dann müssen wir uns auch richtig engagieren und dürfen nicht auf Kreuzfahrt gehen und nicht immer in der Massage rumliegen.
Das ist auf jeden Fall ein total schöner Gedanke. Als ich das gelesen habe, Boomer, da habe ich nur gedacht, oh nein, er nennt es jetzt Boomer, denn ich mag den Begriff irgendwie nicht, denn er wird immer negativ verwendet. Wenn es gegen etwas ältere Menschen geht, ist man, das ist wie so ein typisches Boomer-Verhalten. Der Boomer ist so negativ belastet. Ja. Ich will, dass du das Programm umbenennst noch. Es ist zu spät. Sind die Plakate schon gedruckt?
Seniorengipfel.
Das ist doch der Seniorengipfel.
Ich finde, also das, was mir auch begegnet ist bei dem Gespräch darüber, ne? Ich habe ja mit manchen Leuten auch gesprochen und dann haben die gesagt, ja, die Boomer, die sind ja auch so ein bisschen verantwortlich für den schlechten Zustand des Klimas zum Beispiel.
Aber auch für den Wohlstand.
Ja, genau. Also das ist zwiespältig, genau, weil sie dann, also erben wollen sie ja alle, aber wir kriegen so ein bisschen die Schuld zugeschoben und davon halte ich überhaupt nichts. Also nicht, weil ich die Schuld, natürlich nehme ich Schuld auf mich. Wir haben jahrzehntelang relativ unbedarft vor uns hingelebt und haben gesagt, ja, Fliegen ist doch toll, ist doch wichtig, auch mal ein bisschen zu fliegen. Ich bin gerade von geflogen. Mhm. Das war auch eine Zeit lang als Berufseinsteiger und so weiter. Das war für die ganz wichtig, dass sie ganz viel geflogen sind. Je mehr, desto Senator-Card-artiger. Ja. Und das sind so Fehler, die können wir nicht korrigieren, die können wir nicht rückgängig machen, aber wir können trotzdem diesen Graben da aufzumachen. Also das halte ich für einen Riesenfehler, wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen, ja, ihr seid zu blöd, ihr klebt euch dann nur auf den Asphalt und ihr habt uns das alles eingebrockt. Ich möchte Verantwortung übernehmen und soweit es möglich ist, da natürlich jetzt nicht den Alten spielen, der dann sagt, macht es mal bitte, könnt ihr mal die Welt retten, ich gehe an den Strand.
Mhm. Wo hast du schon mitgeholfen? Also wo hast du dich schon angepasst? Auf was verzichtest du?
Ich es gibt die Philosophie, dass der Verzicht nicht das ist, worauf es ankommt, sondern auf den Umbau. Also ich freue mich über die Einrichtung einer Solaranlage auf unserem Dach. Ich freue mich darauf, täglich den Stromstand zu messen und darauf
also,
hinzusagen.
Also du machst es schon.
Ja, klar, schon, ja. Natürlich. Wir haben wirklich Solar investiert, wir haben Wärmepumpe, wir haben Elektroauto. Also das sind jetzt Wohlstands, sage ich mal, Wohlstandstransformation. Aber das gilt für viele, viele kleine Bereiche auch. Wir fahren in Urlaub mit dem Fahrrad und dann über die Fähre nach Skandinavien sind wir mit dem Fahrrad gefahren, soweit das möglich ist.
Und wie seid ihr nach Skandinavien gekommen? ich muss journalistisch knallhart nachfragen. Reden wir von vier Rädern, die rollen oder sogar mit der Bahn. Ich habe ein Bahnlied von dir gehört in letzter Zeit. Also da, du suggerierst, dass du ganz oft mit der Bahn fahren würdest.
Ja, ich würde mein ganzes Leben in der Bahn verbringen, wenn sie ab und zu auch mal anhalten könnte und dass man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Das ist alles, ja, ich habe versucht immer zu sagen, das ist ja alles früher besser gewesen. Wir haben in den 80er Jahren bin ich nach Bielefeld gefahren, von Mainz nach Bielefeld in 4 Stunden. Jetzt brauche ich, glaube ich, fast 5 oder wenn ich Pech habe, 7 Stunden. Das ist keine Verbesserung. Da hat man nicht den Eindruck, dass man irgendwie vorangekommen ist in den Jahrzehnten. Aber wir sind jetzt gerade in der Umbauphase und manche Dinge sind besser und schneller und toller geworden. Und ich möchte nicht in diesem Untergangsszenario jetzt stehen. Ne? Deswegen, also Boom ist für mich auch nach oben, ist auch eine Explosion von Zukunftsgewandtheit und nicht diese depressive Abschiedsatmosphäre. Wir winken nochmal aus dem ersten Rang und gehen dann irgendwie nach Hause.
Du müsstest gar nicht diesen Stress haben, kurz vor der Premiere, wenn du auf Borkum fleißiger gewesen wärst. Ich habe gesehen, du hast Hauptsache die Social-Media-Posts stimmen, Hauptsache das Video vom Strand ist da. Weißt du, hättest du auf das verzichtet, hättest du in der Zwischenzeit eine Nummer schreiben können.
Ich war wirklich fleißig auf Borkum. Das war auch schön, meine Frau ist mitgekommen und dann hat sie mich immer so ein bisschen auch angetrieben. Und in ihrem Beisein fällt es mir dann schwerer, faul zu sein. Wenn ich ganz alleine auf Borkum gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich oft morgens gesagt, ach, ich schlafe jetzt einfach noch. Mir fällt ja sowieso nichts ein in den nächsten 2 Stunden, da kann ich auch schlafen. Aber so war immer Druck, dass sie hat immer gesagt, soll ich abhören? Und ich hatte überhaupt nichts zum Abhören. Und dann ging das immer weiter, bis ich dann mal was hatte, weil ich auch ihr nicht zumuten wollte, immer zu warten auf das, was ich noch nicht hatte. So, aber das macht trotzdem Spaß, Videos am Strand zu machen, weil Borkum so breite Sandstrände hat.
Ja. Ich dachte nämlich ganz kurz, oh, das ist so ein typisches Ding. Man fährt in irgendein Retreat, weißt du, also unter dem Motto, nach Mallorca, auf irgendeine Finca, da wollen wir arbeiten. Und dann frage ich mich, ich habe das noch nie gemacht, aber Wie erfolgreich ist das dann wirklich? Sind das dann einfach nur drei schöne Tage? Oder ist man extrem produktiv in diesen Retreats?
Also Retreat.
Also ich nenne es jetzt mal Retreat. Mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein.
Das klingt so nach so einer Safari. Retreat. Oder so ein wirklich ständiges Massageterminieren. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich war mal in der Schweiz in Toggenburg und habe da eine Woche in so einem Bauernstübchen, da war ich ganz allein. Es war schrecklich. Ich hatte Angst. Es war abends stockdunkel. Es war niemand da. Ein Bauernhof in der Nähe, die waren so ein bisschen meine Gasteltern da. Aber das war schrecklich eigentlich. Und da habe ich ganz am Ende, trotzdem fiel mir sehr viel ein noch. Also ich hatte dann auch schlechte Tage, mir ständig in den Kopf gestoßen, weil die Decke so niedrig war. Und dann war wirklich am Schluss kamen ein paar Stücke, die ich heute noch spiele und die gut geworden sind da. Dann habe ich, das hat sich schon gelohnt. Ich weiß nicht, wo ich anders besser hätte arbeiten können. Vielleicht zu Hause auch. Ne? Ich arbeite auch gerne zu Hause, aber eben auch sehr viel und oft. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich ein bisschen rauskomme. Und dann ist es Zufall, es ist Glückssache. Ne? Ob das jetzt, das Wetter ist sehr gut, dann kann es schön sein für den Geist, dass man sagt, ach, das ist ja jetzt so klar, dann habe ich auch einen klaren Kopf. Das Wetter kann aber auch eine Bremse sein, wenn man sagt, ja, ich sehe das nicht ein, warum sitze ich hier im Dunkeln auf dem Keyboard rum, hämmer auf dem Keyboard rum oder auf dem Klavier, wenn ich auch draußen rumlaufen könnte und so weiter. Also das ist nicht ganz eindeutig zu klären, ob mir das gut tut oder nicht. Am Ende zählt es, was rauskommt dabei. Und es kommt immer irgendetwas raus. Und ich weiß, am Premierenabend weiß ich noch nicht, wie viel von diesem Programm wird denn genau so bleiben. Es sind Stücke, die verschwinden, ohne sich zu verabschieden, weil sie einfach doof sind. Es gibt Stücke, die entwickeln sich noch ein bisschen weiter und werden dann zu Klassikern, sage ich mal. Aber das weiß man eben nie. Und das macht es wirklich zu einem... Es ist... Alle drei Jahre, man kann sich vielleicht vorstellen, wie wenn jemand eine Stelle annimmt und sich da wirklich lange Jahre vorbereitet hat und diese Stelle bekommt. Ne? So sitze ich alle drei Jahre und will diese Stelle bekommen, dass ich mein Premierenpublikum begeistere. Mhm. Das ist meine Stelle. Und wenn ich das dann schaffe, dann weiß ich, dass ich auf die Tournee auch gehen kann. Dann weiß ich, dass ich nicht mehr langweile und dann ist es ein gutes Gefühl.
Bei der Premiere wird ja aber auch schon aus Höflichkeit immer geklatscht, oder? Das ist ja gar kein Gradmesser, Lars. Eine Premiere, also man weiß, man ist
Nein,
Teil einer Inszenierung.
Ich habe nur Fremde in der Premiere. Es sind Leute, die aus anderen Bundesländern rangefahren werden, nach Mainz gefahren werden, damit dieser Effekt nicht eintritt. Ja, natürlich hat man am Anfang, aber bei 1000 Leuten, da sind immer ein paar dabei, ja, die ganz normal zuhören und nicht jubeln, bevor ich schon was gesagt habe, sind immer ein paar Schwachpunkte. Da muss ich die Leute noch mehr manipulieren.
Ja. Wie schwer ist es, ein Thema zu finden für einen Song? Also generell, ganz kurz.
Nicht so schwer, okay. weil so manches liegt in der Luft. Ich habe immer mehrere Töpfe. Ich kann sagen, ich mache was über ein Gefühl, ich mache was über eine Ereignis, ein Ereignis, was gesellschaftlich in der Luft liegt, oder ich mache was Politisches.
Denn als du gerade von der niedrigen Decke gesprochen hast, in dieser Schweizer, musste ich an den Bergdoktor denken. Denn der Bergdoktor ist auch in so einem Haus. Ich war erst vorletzte Woche da. Auch wirklich mal wieder ein kleines Selfie gemacht vor dem Bergdoktorhaus in Tirol. Ihr lacht nicht.
Und ich habe gestern Vorabendserien im ZDF. Das ist wirklich, oder ist es ZDF?
Was? Ja, das Bergdoktor? Ist ZDF, aber kein Vorabend.
Es ist so,
das ist Hauptprogramm.
Es ist so, man kann für immer vorm Fernseher liegen, wenn man diese Texte dann, ja, hallo, ich wollte nur mal vorbeischauen. Es ist immer, also das ist so schön dünn gegossen.
Aber Bergdoktor ist Quality TV.
Wirklich?
Ja, das ist auch kein Vorabend. Abendprogramm. Oh. Also das ist schon, da sind sehr gute Dialoge, gute Schauspieler.
Wirklich?
Ja, ja, also Bergdoktor ist ganz gut. So, und ich habe mich nur gefragt, weil du von der niedrigen Decke erzählt hast, der Bergdoktor ist in so einem Haus, der muss immer seinen Kopf einziehen. Wenn er ins Haus geht, muss er den Kopf einziehen. Tschüss, oder auch wenn er in seinen Behandlungsraum geht, muss man den Kopf einziehen. Und ich wünsche mir ein Lied über den Bergdoktor von dir.
Was? Da muss ich ja erstmal ein paar hundert Episoden gucken. Ist das wirklich gut?
Ja, ich liebe das. Ich liebe den Bergdoktor. Ja, ich habe mein Leben lang drüber gelacht. Und dann habe ich es aber wirklich mal gesehen. Mhm. Und dann noch eine zweite Folge, weil die erste mich so beeindruckt hatte. Und seitdem bin ich Fan.
Wie heißt denn der Schauspieler? Der
Hans Siegel ist der Schauspieler. Genau. Er ist der Bergdoktor, den er in Perfektion spielt, muss man auch dazu sagen.
Ich habe das schon mal gesehen und ich bin auch dran geblieben, aber ich habe gedacht, naja, die fahren immer mit so Autos an und dann steigen sie aus und dann kommt immer jemand entgegen oder sowas.
Ja, der oft.
Sagt, hallo, oft. Ja, ich komme gerade von. So, wie geht's denn dem Kalb oder irgendwas? Ist er Tierarzt?
Nein, kein Tierarzt, Menschenarzt, ja. Das ist dann oft im Bild 9. In Bild 9. Da gibt's ja also feste Abläufe für so eine Erfolgsserie, dass in Bild 16 sitzt der meist hinter einem Schreibtisch.
Ach, das ist sogar festgelegt.
Ja, hat er mir mal erzählt. Mhm. Nur das Faszinierende ist, dass es dir als Zuschauer eigentlich nie auffallen würde. Aber denkst du, echt krass? Ich meine, ja, immer so im Bild 15, dann sitzen wir hinter dem Schreibtisch.
Krass. Das heißt, es gibt ein Strickmuster, also ein bisschen so ein
Unterhaltungs-. Ich glaube, für alle erfolgreichen Produkte. Du solltest das auch mal probieren. Auf der Bühne.
Oh, das hätte ich auch gern. Ja, aber das ist tatsächlich also eine Rezeptur. Ne? Ich meine, das machen ja die Amerikaner, haben es ja wahrscheinlich erfunden, auch für den Bergdoktor, Mountain Doctor. Ja. Dann ist es ja wirklich die, ich kenne das jetzt nur aus, dass man bestimmte Strukturen oder das Dramaturgie einhält. Mhm. Ne? Dass man sagt so, wir brauchen einen Knaller am Anfang, einen Unfall oder sowas. Ne? Ja. Und dann, also das ist ja auf absurde Weise im Tatort, Da ist es ja auch festgelegt, dass da immerzu nach dem Vorfall, nach dem Tod, kommt diese völlig verpennte Truppe und hängt da am Tatort rum und nimmt da. Haben Sie die Spurensicherung?
Ja, Fischbrötchen essen kann oder so.
Das ist wirklich schlimm. Aber ich habe tatsächlich jetzt diesmal etwas ausprobiert bei meinem Programm. Ich habe so Zettel an die Wand gemacht und dann hänge ich die Zettel mit Texten und Liedern. Und dann hänge ich das so auf und kombiniere dann manchmal so ein bisschen um und mal, weil das Kleber nur mit Kleber festgemacht sind. Da kann ich so ein bisschen gucken und dann, weißt du was, bei Kabarettprogrammen ist immer entscheidend, dass man sie ganz oft vorspielt, also ganz durchspielt. Und dadurch ergibt sich im Fluss, ne, einzelne Stücke kannst du sagen, ach, das ist ganz gut. Da haben schon mal Leute gelacht. Es geht am Ende um den Fluss, um die ganze Hälfte, die dann irgendeine Form erhält, durch die Wiederholung auch. Und das ist gut, wenn man das macht und wenn man die Zeit dazu hat, denn sonst muss man es vor laufendem, lebenden Publikum machen.
Hast du ein bestimmtes System, nach dem das Programm zusammengestellt wird? Denn ich war einmal, bei dir und da hast du fast wenig Klavier gespielt. Da hast du sehr viel gesprochen. Ich glaube mal so 15 Minuten am Stück.
Über Politik?
Ja. Oh, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich glaube auch über Norwegen.
Ach so.
Ich glaube über Campingurlaub in Norwegen Wohnmobil. Zum Beispiel.
Ja, über Wohnmobil in Norwegen. Das war so schön. Das war echt ein schöner Urlaub. Aber also ich kann alles, das ist ja das Tolle an dem Beruf, ich kann alles verarbeiten und ich kann auch die Zeit dehnen. Ich darf die Leute nicht langweilen, ich will sie auch nicht langweilen, aber ich kann natürlich auch 20 Minuten, könnte ich auch eine tolle Geschichte erzählen.
Hast du auch, glaube ich, damals. Ich glaube, es waren auch 20 Minuten. Ich dachte nur, wann kommt denn wieder Musik? Wann kommt denn wieder die?
War es langweilig?
Nein, es war nicht langweilig.
Du hast die ganze Zeit gedacht, wann kommt denn endlich wieder Musik? Nee. Und dann hast du wahrscheinlich bei der Musik gedacht, oh, ach, kann aber mal eine Geschichte erzählen. Nee.
Aber weißt du, wo ich richtig genervt war? Nicht bei dir, keine Sorge. Bei Hagen Räther.
Oh, der macht nur eine Banane auf.
Ja, und der geht ja auch als Musikkabarettist. Und ich bin dann abends hingegangen zu dem.
Hat überhaupt nicht gespielt.
Und der sitzt einfach nur auf dem Stuhl. Und dann geht er nach anderthalb Stunden einmal ans Klavier, spielt 3 Minuten und dann wird wieder gequatscht. Oder einfach nur das Publikum angestarrt und wartet so lange, bis irgendeiner reagiert. Und also der Abend wurde sehr lang. Und da war nicht viel Musik.
Also das war mal eine tolle Erfindung von ihm. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickelt hat, aber die Leute waren ja begeistert von diesem Nicht-Liefern. Ne? Dass man sagt, also ich singe für euch und dann immer wieder so kurz davor abzubrechen. Also es gab es ja immer schon mal so clownesk praktisch. Ne? Ach, eins fällt mir noch ein und so. Und dann immer wieder Abbruch. Aber er hat es sehr weit mit dieser Technik gebracht. Ich weiß jetzt nicht, es gibt viele Kollegen, es sind oft Männer, es sind nur Männer, die dann unglaublich lange Programme machen. Ich bin auch nicht kurz, also 2x60 Minuten, sowas habe ich schon manchmal. Aber es gibt Leute, das ist 3-4 Stunden lang das Programm, Hagen Räther und bei Urban Priol war es, glaube ich, früher auch sehr lang. Und die sind dann nur durch Altersschwäche irgendwann zu stoppen. Das sie dann sagen, ich kann nicht mehr, ich kann selbst nicht mehr. Das Publikum ist sowieso dann. Bei Konstantin Wecker habe ich mal gesehen, der hat 4-5 Stunden auch, also alles gesungen, was er jemals singen wollte. Und dann sind die Leute einfach nach Hause gegangen und haben es auch nicht als schlimm empfunden. Haben einfach gesagt, wir gehen dann mal, so ganz leise.
Ja. Nein, bleibst du noch ein bisschen. Bleib so. Bevor wir weiter bubern, okay, will ich dein Gehirn ein bisschen anzapfen. Okay. Ich habe ein paar Begriffe. Mhm. Und der erste Begriff wäre Dunkelheit.
Mhm. Dunkelheit. Dunkelheit in meiner Kindheit war immer schlimm. Also ich wollte nicht, dass es dunkel ist. Ich hatte immer einen Lichtstrahl. Ich habe immer aus dem Bett geguckt und hatte einen Lichtstrahl im Flur. Und da hingen Kleidungsstücke irgendwie. Und da habe ich immer aus den Kleidungsstücken, habe ich mir, sagen wir mal, vertrauensvolle Personen zurechtgewurschtelt, dass ich keine Angst hatte. Ich brauchte immer ein bisschen Licht. Und ich merke das heute noch an Orten, also Hotel, wenn ich mich überhaupt nicht auskenne, dann mache ich manchmal im Bad das Licht an, wo so ein kleiner Strahl noch bleibt. Ich mag es auch nicht so stockdunkel in der Nacht, so ein Schlaf, wie so eine Sedierungsmaßnahme, sondern für mich ist es immer, ich will eine kleine Verbindung noch zum Licht, also zum Leben halten.
Ich hätte da immer so ein schlechtes Gewissen, dass der Strom die ganze Zeit läuft. Weil die ganze Zeit rattert der Stromzähler.
Wir haben ja Solarbatterie.
Das hat sich übrigens, das ist gut.
Das ändert sich. Das hat sich übrigens geändert. Du hast so viel Strom im Sommer zur Verfügung, dann kannst du die ganze Nacht kannst du die Waschmaschinen laufen lassen. Naja, nicht cool. Ganz.
Die braucht schon ein bisschen mehr. Okay, noch ein Begriff. Schmerz.
Habe ich also ich kenne den Schmerz. Ich kenne den Schmerz, wenn ich dieses Gefühl. Ich hab nicht so viele Schmerzen. Ich hatte so ein paar. Ich hatte mal einen geplatzten Blinddarm zum Beispiel. Da war ich wirklich in Lebensgefahr. Und das war sehr, sehr, sehr unangenehm, aber nur für ein paar Stunden oder einen Tag und dann ist es vorbei gewesen. Dann hatte ich hatte so ein paar Operationen am Fuß, auch mal was Unangenehmes. Also das gibt es im Bauch, Koliken, Magenkoliken, Notarzt und so. Das war eigentlich mein Schmerz, aber alles vorübergehend und nicht sowas wie wochenlange Schmerzen oder so. Richtig, also das Schmerzpatiententum ist mir glücklicherweise immer erspart geblieben. Ich habe das, ich kann darüber nichts sagen.
Wo war das mit dem Blinddarm? Also wo ist das passiert?
Hier zu Hause. Ach, in Mainz. So. Okay, gut. Und dann war der geplatzt und dann habe ich eine falsche Diagnose bekommen. Und dann ist das sehr gefährlich, wenn das dann so in dem Magen oder im Darm, weiß ich nicht, wo ist das da? Also zwischen den Organen unten entzündet, ne, und dann ist das Gift, das ist giftig. Und dann hast du wirklich nicht so viel Zeit, dann muss es schnell operiert und ausgeräumt werden. Es war damals so, dass die Eltern meiner damaligen Freundin, die haben mich da schnell versorgt und gerettet, also an ein Krankenhaus überwiesen. Das haben die gemacht, deswegen werde ich das nie vergessen, war sehr nett von denen.
Du hast keinen mehr, aber früher gab es diesen Test, um zu gucken, ob es Blinddarm ist. Man hat ja auch als Jugendlicher sehr viel Bauchschmerzen, warum auch immer. Ich hatte oft Bauchschmerzen. Mhm. Und dass man auf dem rechten Bein hüpft und wenn es dann wehtut, ist es der Blinddarm. Kennst du das?
Nein.
Ich weiß auch nicht, ob das ein Mythos ist, aber so haben wir es früher gemacht. Ah nee, es tut nicht mehr, wenn ich auf dem rechten Bein hüpfe. Liegt der Blinddarm eher etwas rechts?
Vielleicht kann sein.
Also ich weiß Conny nicht mehr. Aus der Regie sagt gerade, ja, der liegt etwas weiter rechts. Also deswegen wohl auf dem rechten Bein. Dann ist eventuell was dran.
Das kann. Also es gibt ja immer Hausmittel. Es gibt ja auch auf der Ferse oder auf der Ferse spiegeln sich doch die Organe. Du kannst wahrscheinlich auch da unten drücken. Und wenn es wehtut, an der Stelle, wo dann Magen ist, dann kannst du davon ausgehen, dass da kleine Tricks.
Chinesische Medizin, oder? Ja. Sag mal, ein Blinddarm könnte theoretisch auch auf der Bühne platzen, oder? Theoretisch.
Ja, aber das kann ich jetzt nicht mehr erzeugen.
Nein, bei dir ist du.
Ich kann es nicht mehr machen. Also der Blinddarm platzt, glaube ich, nicht mit so einem, jetzt ist er geplatzt, sondern der platzt ganz langsam, stirb langsam, platzt langsam.
Wann ist zuletzt etwas Unvorhergesehenes bei dir auf der Bühne passiert?
Unvorhergesehen. Ja. Ich habe immer manchmal sitze ich da und dann denke ich, da steht irgendjemand auf und kommt zu mir auf die Bühne und sagt, hör auf oder so. Von der AfD kommt irgendjemand und sagt, bedroht mich und sagt dann, ich hasse dich. Und das Gefühl habe ich manchmal, aber Unvorhergesehenes ist ja schon mal gewesen. Also wenn jetzt, ein Scheinwerfer fällt nicht runter, das passiert nicht, aber wenn jemand hustet, schneuzt oder ganz auffällig lacht oder irgendwas geht kaputt, der Flügel verschiebt sich ein bisschen, das sind alles Dinge, die sind ja schon mal ungefähr passiert. Also ich kann gar nicht mehr so viel, ich habe so viel dann auch schon erlebt, deswegen regt mich da eigentlich nichts mehr auf. Und ich kann mit vielen Sachen auch aus dem Publikum, es ist alles schon mal da gewesen und das ist ganz beruhigend. Außer, also ich will jetzt auch keine Experimente da haben, aber es ist alles im Griff.
Mal gucken, wann als nächstes jemand aufsteht. Also einer von den HörerInnen, die uns jetzt zuhören gerade. Da werde ich den... Dann werde ich ihn mal ein bisschen challengen.
Dann lass das raus.
Ich werde mal aufstehen.
Nein. Ich finde es schlimm, wenn Leute gehen während der Vorstellung. Das passiert eigentlich nie, aber manchmal gibt es so Busse, die fahren oder so. Ne? Und dann gibt es, das ist die Frau so und so viel gewesen, die muss immer den Bus und da kommt irgendjemand und holt sie ab, was weiß ich. Auch wenn es, manchmal sind es ja auch behinderte Gäste und die kommen dann später, die kommen über andere Eingänge oder sowas. Und das hat mich mal, ich hatte einen Vorfall in Frankfurt, da habe ich gespielt und da saß ein Mann vor mir, dessen Kopf war die ganze Zeit auf dem Schoß praktisch. Der hat nach unten geguckt auf dem Schoß. Da habe ich gesagt, oh Gott, der ist eingeschlafen. Ich bin langweilig, habe mir schon Sorgen gemacht. Und dann am Schluss kam raus, dass der eine Behinderung hatte und der Kopf fiel nach unten, weil er nicht halten konnte. Und er ist ein ganz treuer, hat er mir dann geschrieben. Ne? Also er hat gesagt, ich hatte dann am Schluss, oh, sie sind wohl eingeschlafen, das tut mir leid, das ist meine Schuld oder sowas. Und dann haben die mir geschrieben, nein, mein Mann ist schwerbehindert. Und dann habe ich gesagt, oh, das wusste ich nicht, Entschuldigung. Ne? Und habe ihm eine CD geschickt und habe dann gesagt, also dann war das geklärt, aber das war eben so ein Vorfall, man muss alles erahnen, also die Antennen. Ich glaube, wenn man vieles nicht mehr mitkriegt im Publikum, das ist ein sehr kritischer Zeitpunkt, wenn man nicht merkt, dass man viel zu lang ist. Ich habe mal einen Kollege, dessen Name ich weiß, aber nicht sage jetzt, der ist mal im Saarländischen Rundfunk, der hat 40 Minuten zu lang gemacht, obwohl wir einen Mixed-Abend hatten. Ne? 40 Minuten zu lang und kam von der Bühne hin im Backstage-Bereich und hat gesagt, war ich zu lang? Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja wohl das Allerletzte. Der hatte nicht mehr gemerkt richtig. Und das sind natürlich Fehler. Also man muss man muss das Gefühl für Zeit und wie komme ich bei den Leuten an? Das darf nicht verloren gehen. Das geht auch bei normalen Leuten, geht das nicht verloren. Aber das ist wirklich schade, wenn man so denkt, ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Abend und alle sagen, ich komme nie wieder.
Oh Gott, aber hast du was gesagt zu dem Kollegen damals? Hast du gesagt, du warst einfach 40 Minuten zu lang?
Ja, das haben wir ihm dann. Was? Oh, das tut mir leid. Und so. Also das ist alles für Elefants. Ne? Okay. Das kannst du auch nicht mehr reparieren. Das ist einfach asozial, wenn du eine Mixed-Show machst und da macht jemand einfach viel zu lang. Dann stirbt dann auch irgendjemand. Ne? Ganz hinten stirbt dann jemand und das ist nicht der zu lang war.
Bei der Mixed-Show hast du so in der Regel 20 Minuten oder 30 Minuten?
Ja, das also waren so
drei sind,
Radiolängen, das waren so 20-25 Minuten.
Und dann 40 Minuten zu lang sein, das ist schon was. Okay, so, ein Begriff noch, ganz einfach, Mitbringsel.
Finde ich ganz schön eigentlich immer. Ich habe das lange immer, wenn ich weg bin, habe ich immer den Kindern was mitgebracht, als ich kleiner war.
Also so Vater mit schlechtem Gewissen halt. Nee. Weil viel unterwegs.
Nein. Ich habe immer gesagt, ich bringe euch was mit. Das ist so schön. Ich fand es immer toll, wenn meine Eltern, die waren mal in Mexiko und dann haben sie mir, ich glaube, so einen kleinen Sombrero oder sowas mitgebracht. Und das war super. Also aus anderen Ländern etwas. Ich habe dir was mitgebracht und dann kommt. Und ich war in Bad Salzuflen und habe dir eine kleine Ölkanne mitgebracht. Irgendwas, eine Tasse oder mit meinem Namen irgendwas. Oder aus eben fremden Kulturen fand ich immer toll und Mitbringsel ist immer positiv, das ist immer schön. Man kann das auch dann wegstellen und man kann sagen, naja, das verschenke ich dann nochmal weiter irgendwann. Mhm. Aber das weiß ich nicht, weil ich dann auch, also ich habe das sehr gerne gemacht bei den Kindern und die haben sich auch immer gefreut, weil ich auch natürlich, es kommt ja darauf an, was man dann Mitbringsel, es muss ein bisschen Qualität haben, da muss man sich ein bisschen Mühe geben.
Aber dieser Stress kurz vorher noch, weil ja vorher keine Zeit ist, sich irgendetwas zu überlegen, schnell noch entladen, was bringe ich den Kindern mit? Also man braucht ja Zeit.
Geld. Ich bringe Geld mit. Ich hab manchmal dann nichts mitgebracht. Wenn ich nichts gefunden habe, und dann ist es auch blöd, es gibt auch so dämliche Sachen, die man irgendwo dann schnell kauft, ne, am Bahnhof noch von irgendeiner, das ist alles Schrott. Aber man kann auch Glück haben und man kann sagen, ach, das wäre doch was für. Auf Halde habe ich noch nie Souvenirs. Also auf Halde gibt es ja auch. Ne, dass Leute sagen, im Sommer kauft die schon Weihnachtsgeschenke. Ja. Das mache ich nicht.
Egal, was du deinen Kindern mitgebracht hast, eigentlich wollten sie immer nur einen Dackel.
Die wollten, also ich glaube, meine Frau hat so oft gesagt, ein Hund kommt überhaupt nicht in Frage, sodass keiner mehr die Hoffnung hatte. Und wir haben auch Hunde um uns rum, die viel zu viel bellen. Und im Nachbargarten haben wir einen Problemhund aus Tunesien, einen mitgebrachten, schrecklichen, verkorksten Hund. Aber der ist auch ganz nett, wenn man sich ihm nähert, dann sagt er immer, ich hatte eine schwere Kindheit in der Straßenhund und so. Aber das haben die Kinder nie gewollt. Warum, wie kommst du auf den Dackel?
Ja. Ich habe deine Setlist mal durchgeschaut und da gibt es ja ein Lied, Mein Dackel.
Also das sind Lieder, die, also ich hatte ein Freund von mir hat mir ein Bild geschickt von einem kleinen Zwergdackel. Den hatte er zur Pflege von seiner Tochter. Und dann habe ich der war so süß. Dann habe ich den besucht, der hatte dieses süße Video geschickt und dann ist er so durchs ganze, also es gibt ja 1000 Videos von Tieren, aber der hatte das im Original, der hatte den da und der war super anhänglich. Dann habe ich den besucht und der war wieder da, der Dackel, und der sprang auf meinen Schoß wie ein Schätzchen. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal ein Lied über einen Dackel, und einen Dackel, der immer recht hat, der eigentlich machen kann, was er will, immer, ja, was hast du richtig gemacht, böser Mann, hast du richtig gebissen und so weiter. Also so ein bisschen auch die Leute, die dann immer sagen, das hat er noch nie, eigentlich der Hund beißt jemanden richtig, dass es blutet, und dann kümmern die sich nur um die Zahnfleischprobleme des Hundes, ob da vielleicht was von der Hose drin hängt oder sowas. Das kann ich nicht verstehen.
Ich hasse diesen Satz. Er eigentlich beißt er nicht. Also eigentlich beißt
so
er nicht.
So oft ist das echt. Das
ist schrecklich. Oh Gott, der Dackel. Gut, ihr habt keinen.
Wir haben keinen Dackel. Ich finde auch Dackel. Ich finde sie ganz. Eigentlich kein richtiger, als Jagdhund, glaube ich, gut zu bauen. Aber
die sind ja wieder total im Trend.
Also ja, Dackel. Die sind wieder da. Aber die können ja auch nicht richtig springen. So. Also ich glaube, es gibt so ein paar, haben Ausdauer, glaube ich, aber nicht. Ich habe das Lied geschrieben, in dem Lied geht der Dackel ins Wasser. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, Dackel mögen kein Wasser. Stimmt aber auch nicht, habe ich dann angefragt und habe gesagt, nee, die gehen nicht so, also die sind halt Flachdackel. Ich habe mal was gemacht über einen Dackel, der so eine Sonderlänge hatte, habe ich gesagt, ja, wir haben eine Züchtung für Kinder, der ist 8 Meter lang, das ist ein Stretch-Dackel, 8 Meter lang mit Zwischenfüßchen, habe ich dann immer gesagt, mit Zwischenfüßchen, für Kindergeburtstage, kommen Sie nach der Veranstaltung zu mir, ich kann Ihnen das vermitteln, und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Der Dackel hat mich immer mehr beschäftigt jetzt als irgendein anderer Hund. Es gibt schöne, süße Hunde, es gibt aber auch viele mit Haaren. Ich habe mal einen Hund kennengelernt von meiner Schwägerin. Da waren überall Haare auf dem Wohnzimmerteppich. War alles voll mit Haaren. Habe ich erst mal gesaugt, bevor ich mich da hingesetzt habe.
Ja. Du kannst trinken jetzt mal mit deiner Tabasco-Flasche. Diese Flasche hat so eine schöne Form. Stimmt, ich denke die ganze Zeit, du hast da irgendwie Sojasauce. Einfach so einen Schluck Sojasauce.
Aber nur Mate-Tee.
Der Dackel. Wie fängt der Song an, der Dackel? Was sind die ersten Zeilen?
Mein Dackel, ich gehe mit meinem Dackel, Moment.
Also du brauchst es ja heute Abend, ne?
Ja.
Oder, noch
heute
nicht.
Abend spiele ich Best of.
Ah, heute Abend ist Best of.
Aber ich spiele, warte mal, ich gehe mit dem Dackel. Soll ich schnell gucken?
Ja, klar. Ja? Natürlich.
Warte.
Wir freuen uns ja, einfach zu hören, wie du den Dackel umgesetzt hast.
Ich habe den Dackel, warte. Ich muss hier eingeben, Dackel, dann kommt er, glaube ich, ganz. Ja. Es war an einem Wintertag. So geht es. Es war an einem Wintertag, wir liefen durch den Wald, die Sonne schien und trotzdem war es schnatterkalt. Mein Dackel stieg durchs Unterholz und jagte dort ein Reh. Das arme Ding entkam ihm aber durch den weißen Schnee. Und dann kommt der Dackel ist also erst im Einsatz mit mir und ich habe mir vorgestellt, ich wäre ein Jäger und würde mit dem Dackel so ein bisschen, ich habe ja gar keinen Hund, wir hatten mal einen Boxer, als ich Kind war, aber ich finde das eigentlich schrecklich mit der Entwicklung von Hunden in Deutschland. Wir haben viel zu viele Hunde, wir haben ganz viele Menschen, die überhaupt nicht gemacht sind für einen Hundebesitz. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Hund trotzdem dem Menschen sehr gefällig. Und wenn er sich mir auch nähert, jeder Hund hat die Chance, von mir gestreichelt zu werden, obwohl ich insgesamt der Bewegung, wir brauchen noch mehr Hunde in den Familien, kritisch gegenüberstehen, um es vorsichtig auszudrücken.
In diesem neuen Programm redest du ja auch
über... Du willst dich nicht dazu äußern.
Naja, ich habe keinen Hund. Ich habe auch im Zweifelsfall eher dann Angst vor Hunden. Ich will auch gar keinen Hund. Also meine Frau möchte eine Katze gerade, aber...
Ja, wir versuchen das. Katze ist eine ganz andere Welt.
Ja, aber
die bringt gar nichts.
Ja, aber wenn wir dann auf Kreuzfahrt sind, wir Boomer, weißt du, was machst du da mit der Katze? Das ist auch wieder schwierig.
Ich mache keine Kreuzfahrt. Ich mache Wärmepumpen.
Ich wollte nur gucken, ob es dir jetzt rausrutscht. Weißt du, es war eine ganz fiese Frage.
Ich muss gleich los. Wir fahren gleich. Wir müssen nach Hamburg. Die Challenger 3 läuft aus.
Den typischen Boomer an sich gibt es jetzt natürlich nicht. Oder was ist so, nennen wir 3 Punkte, die typisch sind für Boomer. Wie ist es mit Lust auf Arbeit haben zum Beispiel? Wollen wir Boomer möglichst schnell in den Ruhestand abwandern und einfach unsere Füße in den Sand strecken? Oder wollen Boomer doch noch arbeiten? Mhm. Also, weil das Problem ist ja, wir leben ja viel länger, als das früher der Fall war. Also die Leute gehen jetzt mit 64, 67 in den Ruhestand und leben aber noch 40 Jahre. Also wir werden ja teilweise 100 mittlerweile. Ja. Ja, schwierig eigentlich.
Also ich kenne verschiedene Modelle. Es gibt ja ganz viele große Firmen, da vegetieren die Leute bis zur Rente vor sich hin und dann wachsen sie über sich hinaus mit Aufgaben außerhalb der Firma, mit privaten Engagements und verdienen sich noch ein bisschen Geld für eine gute Sache.
Während sie noch in Lohn und Brot stehen.
Nee, oder danach.
Nach dem Ruhestand.
Die blühen auf, weil sie diese Last der Arbeit nicht mehr haben. Und das war ein unglückliches Arbeitsleben. Oft ist es ein unglückliches, unausgefülltes Arbeitsleben. Schade um diese großen Jahrzehnte, die da verpufft sind in irgendeinem Büro. Und das tut mir wirklich leid. Und ich finde das auch schrecklich, weil man das ja auch oft sieht schon ein paar Jahre vor der Rente, dass diese Leute auf Elefantenfriedhöfen verwesen, sag ich mal. Und dann gibt es aber andere, die ein sehr engagiertes Leben haben. Die müssen dann den Übergang haben in das Boomer-Leben, in diesen Boomerland Einzug. Die brauchen dann sofort eine neue Aufgabe, sonst sterben sie. Mhm. Sofort muss ein Riesenberg von Arbeiter, die graben den Garten um, die bosseln am Haus rum, bis sie von der Leiter fallen. Und das ist auch ein bisschen tragisch, weil sie natürlich diesen Druck immer weiterführen müssen. Und dann gibt es die so ganz lässig eigentlich ein erfolgreiches Arbeitsleben, ein gutes, befriedigendes Arbeitsleben. Und die gehen in so eine Rente, bauen dann um, so ein paar Schalter legen die um und sagen, ja, jetzt nehmen wir das Enkelchen oder das zweite Enkelchen, da fahren wir mit denen in Urlaub. Also die haben sofort diese private Struktur, um dann wirklich die 100 anzupegeln, anzusteuern. Ja. Und das finde ich ganz toll. In meinem Beruf wird es so sein, das kann ich jetzt schon voraussagen, dass ich natürlich nicht einen Zeitpunkt habe, wo ich sage, jetzt ist Schluss, ich verabschiede, letzte Tour und so weiter. Vielleicht mache ich das auch so. Aber
das kann man ein paar Mal machen mit der letzten Tour.
Um sie gut zu verkaufen. Das ist das letzte Mal heute. Und dann... ich würde das vermutlich, ich möchte das ausplätschern, ich möchte ganz wenig, ich möchte dann auch nicht mehr Klavier spielen, vielleicht irgendwann, weil ich es nicht mehr kann. Ich möchte dann nur noch einen kleinen Büchlein, lese ich aus dem Büchlein vor. Also am Schluss lese ich nur noch was vor, ein paar Sätze. Und dann klappe ich das Buch zu und vielleicht mache ich dann noch eine Tournee, wo ich nur gucke. Wo ich nur auf der Bühne sitze und das Publikum angucke, wie Hagen Räther mit der Banane.
Also wir leben ja auch vor allem deshalb länger, weil die Boomer ja exzessiv rumfitnessen. Die ganze Zeit,
das
ne?
Ich ficken verstanden.
Fitnessen. Ich habe einfach so ein neues Wort kreiert, weil sie natürlich exzessiv Fitness machen. Es gibt ja manche Menschen, die, egal an welchem Ort sie sind, die gehen morgens gleich ins Schwimmbad.
Es gibt
ja solche Leute. Wie Herr Reichow.
Nee.
Du bist doch so ein Schwimmer. Du gehst doch überall ins Schwimmbad morgens.
Ja, ich schwimme gerne. Aber das ist schon richtig, was du sagst. Es gibt Leute, die machen nur noch Selbstatmung. Die machen nur noch Muskeltraining. Die sitzen jeden Abend, die sitzen für eine halbe Stunde auf einer Party und sind auch auf dieser Party wieder gesund, weil sie dann nur noch ein kleines Wässerchen und so weiter und noch ein Salätchen. Mhm. Und dann sind sie schon wieder im Bett, weil sie morgens um 6 ja wieder schwimmen oder Übungen machen. Und das finde ich verdächtig. Also ich mache es immer so, mein ganzes Leben ist Anspannung, Entspannung. Ich möchte mich anspannen, ich möchte ganz viel arbeiten und dann entspannen oder ich möchte ganz viel Sport machen, auch warum nicht? Ich mache Pilates mit großer Begeisterung, ist ein fantastischer Zwischenbewegungsdehnungssport.
Ja, mit und Video oder Kurs? VHS in Mainz?
Mit echten Menschen.
Oh.
Wir haben so eine kleine Gruppe. Wir haben,
Privat
organisiert.
Cool.
Und wir haben eine sehr nette, ganz tolle Lehrerin. Das ist schon die zweite ganz toll. Die eine ist leider nach Osnabrück gegangen, aber die jetzige ist auch ganz, ganz super. Und die macht es, komm an in deiner Stunde und dann am Schluss, wenn die Schlussatmung und so, das ist wirklich eine tolle, Joseph Pilates hat es ja erfunden für Balletttänzer, glaube ich, oder für Theaterleute, ne? Und es ist auch so ein bisschen, seitdem habe ich überhaupt nichts mehr, nicht? Keine Schmerzen, gar nichts. Eins möchte ich erreichen mit dem Pilates, ich möchte auf dem Rücken liegen, was viele Menschen ganz selbstverständlich können, auf dem Rücken liegen und dann möchte ich einfach nur aus den Bauchmuskeln möchte ich meinen Oberkörper aufrichten, bis ich ihn oben habe. Und das ist mit lang ausgestreckten Füßen. Für manche ist es überhaupt kein, also es ist ein Klacks für
die Füße bleiben ausgestreckt, während du dich aufrichtest.
Und,
heben auch ein bisschen von der Erde ab. Oder müssen sie auf der Erde bleiben?
Nee, auf der Erde können sie schon stützen.
Aber sie müssen nicht stützen.
Aber dann geht der Oberkörper hoch mit Bauchmuskulatur. Und das ist bei mir nicht angelegt, richtig. Okay. Und das wird aber ein bisschen besser. Und ich glaube, dass ich das in ein, zwei Jahren werde ich das hinkriegen und dann werde ich es auch auf der Bühne zeigen, wahrscheinlich, weil ich so stolz drauf bin.
Hast du jemals getanzt auf der Bühne? So ein kleines Ballerina-Programm oder so eine Ballerina-Nummer?
Ich würde wahnsinnig gern Shuffle tanzen. Kennst du ja Shuffle?
Wie geht der Shuffle?
Das sind so schwebende Beine, das ist ein ganz, ganz toller Tanz.
So wie der Moonwalk von Michael Jackson.
Ja, der ist ja eher langsamer noch. Okay. Aber dieses Shuffle, das ist wahnsinnig schnell. Du schwebst praktisch auf dem Boden. Und es ist ein super toller Tanz. Und das habe ich mir ganz oft schon angeguckt. Also ganz oft gucke ich mir es an. Habe auch schon ein paar Übungen dazu gemacht. Und ich träume auch davon, dass ich auf die Bühne komme und ein bisschen tanze. Und dann so ganz lässig, aber so richtig gut tanze. Und das kann ich aber noch nicht. Und deswegen kommt das auch eines Tages. Ich hoffe, dass ich dieses Programm wird nicht mehr ein Tanzprogramm. Aber dass ich vielleicht beim nächsten, in 3 Jahren, dass ich dann nochmal diesen Tanzgeschichte, das wird aber auch, muss man vorbereiten. Ich glaube, da müsste ich wirklich ein Jahr vorher auch müsste ich irgendwo eine Lehrerin finden oder einen Lehrer.
Ja. Also du gehörst nicht zu denjenigen, die exzessive Sport machen und quasi auch natürlich oft damit ihre Midlife-Crisis bekämpfen. Hast du die gehabt schon? Hattest du Zeit für eine Midlife-Crisis schon?
Also ich glaube nicht. Ich immer mal
vielleicht
so.
Der Umstieg aufs E-Auto bedeutete vielleicht das Ende einer Midlife-Crisis, die du gar nicht mitbekommen hast.
Das kann sein. Also mein erster Tankvorgang. Ich habe ja mein E-Auto in der ersten Nacht. Also ich habe dann getankt auf dem Parkplatz und da kam ein Bulgare aus seinem Kofferraum raus und kam zu diesem Auto. Das war ganz neu am ersten Tag.
Moment, er kam aus seinem Kofferraum
raus. Er kam aus seinem Kofferraum, hat da geschlafen, glaube ich, oder geruht.
Ich verstehe.
Hatte so ein Klappdings und kam er zu mir an dieses Auto, was wirklich nagelneu war am ersten Tag, gerade frisch geleast. Und dann hab ich da gestanden, habe getankt und das ist ja, die Tanksäulen für E-Autos sind ja immer am Ende der Parkplätze, irgendwo so am Ende von dem ganzen Parkraum. Und dann kam der zu mir und hat gesagt, oh, schöne Auto. Und habe ich gedacht, oh Gott, der überfällt mich jetzt gleich. Und dann wollte er nur ein bisschen Geld am Schluss, wollte er nur ein bisschen Geld haben. Aber das war mein erster Eindruck. Und das auch, und dann ging er wieder in sein Auto zurück und legte sich wieder in den Kofferraum.
So, Hobby. Ich gehe noch mal kurz drei Songs durch, die auch in deinem neuen Programm sind. Da kannst du uns vielleicht einfach mal so die ersten Zeilen einfach bringen. Können wir uns kurz mal abfragen. Der Freund von meiner Tochter, der Song.
Das ist Ersatzbank.
Stimmt, das ist Ersatzbank.
Aber?
Er kommt aber.
Nee, wahrscheinlich
nicht. Also er kommt wahrscheinlich nicht.
Das ist real. Egal, also meine Tochter hatte mal einen Freund und der hat sich vorgestellt und der hat dann mit mir, da habe ich gesagt, willst du ein Bier? Auch abends, dann hat er, willst du ein Bier? Und dann hat er dieses Bier so schnell getrunken, da habe ich ihm noch eins. Willst du noch eins? Ja, ja. Und der war so nervös, dass er einfach der hat die ganze Zeit getrunken, hat kaum geredet, weil er war wahnsinnig aufgeregt. Und das hat mich dazu inspiriert. Also diese Spannungsmomente, wenn du so mit, es gibt so Leute, die begegnen dir. Ich habe auch manchmal so ein bisschen nasse Hände, aber es gibt Leute, die haben eine klatschnasse Hand. Und wenn du dann, hallo, und dann merkst du schon gleich, oh Gott, was ist denn? Keine Angst, bitte, hab keine Angst. Und es gibt ganz warme Hände. Mhm. Also die Hand ist schon...
Ich habe kalte Hände. Ich gebe ungern den Leuten die Hand, weil ich habe kalte Hände. Ja. Und ich weiß, wie eklig das ist,
Aber eine kalte, trockene Hand. Aber eine warme, eine große, warme, trockene Hand. Das ist schon toll. Und das habe ich eigentlich, meistens sind es so bärige Männer, ne, die so ganz selbstbewusst dann so, hallo, guten Abend. Und das ist, und diese kleinen, feuchten Läppchen, da war eben der Freund von meiner Tochter, der hatte so kleine, feuchte Läppchen.
Ah.
Was noch?
So, ich glaube, wenn Männer kochen, ist auch Ersatzbank. Mhm. Im Herbst ist auch Ersatzbank. Ich habe zumindest gleich die drei Ersatzbänke, weil ich dachte, das Thema Herbst, interessant. Begrüßt du den Herbst oder trauerst du dem Sommer hinterher?
Der Herbst ist also saisonal, kann ich nur tageweise arbeiten. Die Saison ist ja im Dezember vorbei und dann kann ich nicht im Frühling. Ich habe ein schönes Herbstlied, habe ich mal gemacht für den Lieblingssender SWR. Aber das kann ich ja lange nicht spielen im Jahr. Und deswegen habe ich das aber immer, ich spiele das so gerne, ist auch, finde ich, ganz schön, das Lied. Aber das kann man nicht im Sommer spielen. Mit welcher Begründung soll ich sagen, ach, ich freue mich schon auf den Herbst, wenn gerade schönes Wetter ist. Das glaubt mir ja keiner. Deswegen ist es saisonal, ist es sinnlos, ein Saisonprogramm zu schreiben. Außer, sage ich mal, ein Weihnachtsprogramm. Das war früher immer, ja, das kannst du den ganzen Dezember spielen und dann noch über Silvester hinaus. Drei Monate Weihnachtsprogramm, da gibt es ja so Jahresendprogramme. Aber das ist nicht so. Warte mal, ich habe noch ein anderes. Ich habe eine Sache, beim Essen probieren, mal probieren. Das ist erstmal meine Lieblingsnummer jetzt. Diese Geschichte also, handelt davon.
Wenn jemand anders von deinem Essen probieren möchte, darf ich mal ganz kurz probieren?
Genau. Kennen alle Männer und sie gehen mit Frauen, mit Familie essen und die Frauen machen so einen Haps und dann gucken sie auf den anderen Tellern und dann kommen sie auf meinen Teller, kommt meine Frau immer, oh, das sieht gut aus. Und natürlich sieht das gut aus, weil ich es mir auch so bestellt habe. Und ich will nichts abgeben. Ich habe das irgendwie so in mir, ich esse wie ein Hund, ich beiße dann auch eher, dass ich was abgebe.
Einzelkind? Nee, das nicht jetzt.
Aber das ist wahrscheinlich ein Kriegsschaden aus der großelterlichen Generation, Hungersnot. Ja? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das macht richtig Spaß, weil ich habe das mal probiert schon, den Text, ne, in der Vorpremiere ausprobiert, Dings. Und dann habe ich gemerkt, wie die Männer so, wie die so in Stimmung kamen, weil sie genau dasselbe empfinden. Und das ist wirklich, das ist so wunderbar, wenn man ein Thema hat, wo die Leute sagen, genau so geht es mir auch. Beide Geschlechter können dann sagen, ich habe diese Lust zu teilen und der Mann sagt, ich möchte alles alleine essen, wie ein Tier im Wald. So endet die Geschichte auch. Ich gehe in den Wald mit meinen Päckchen, dann mache ich das Auto zu und dann esse ich das alles und niemand fragt mich. Das könnte Spaß machen. Aber.
Worum geht es denn bei Fußballergebnisse? Ach übrigens, wir sind in Mainz gerade und ich bin natürlich gerade vorbeigekommen an dem Mainzer Stadion. Das ist aber nicht das aktuelle. Die haben ja ein frisches Stadion, ne?
Die haben eins draußen auf der Acker.
Genau, das richtige Bundesliga-Stadion ist draußen auf dem Acker. Und dieses Stadion, wie heißt die Adresse nochmal?
An der Bruchspitze? Am Bruchweg.
Genau. Das sah noch so aktiv aus. Das sah noch so aus, als würden da jeden Tag Karten für Mainz 05 verkauft werden und so. Und da habe ich gesagt, das sieht hier so lebendig aus, aber auch
das
so
ist
klein.
Das Trainings, die trainieren da.
Das ist das Trainingsgelände. Ja. Verstehe. So, Fußballergebnisse.
Fußballergebnisse war, ich hatte schon mal ein Lied gemacht über Fußball-WM. Dann kam jetzt die EM, die war ja eigentlich so toll. Da habe ich gesagt, naja, ich mache jetzt nicht ein Lied über die EM, die ganz gut war, aber doch nicht, das war ja kein EM am Schluss, war nur hoffnungsvoll. Ja. Und deswegen habe ich eins gemacht über den Vorgang, also dass das Spiel läuft und dass es 3-4 Situationen gibt, wo dann eben die Spieler, und zwar probiere ich da aus, immer so eine Art Rap-Gesang, aber so schnell gesungene Textpassagen. Das probiere ich dann aus.
Wie schnell? Hast du ein Beispiel?
8, 9 Leute, es geht um so eine lässige Verbindung. 10 Leute laufen, 10 Leute rennen auf dem Rasenplatz herum und alle starren. 10 Leute rennen auf dem Rasenplatz herum und alle starren auf denselben Lederball. Ab und zu geraten sie aneinander miteinander 10 und dann kommt der Mensch zu Fall. 10 Leute rennen auf dem Rasenplatz herum und starren alle auf denselben Lederball. Ab und zu geraten sie aneinander miteinander 10 und dann Mensch kommt zu Fall und so weiter. Das ist so ein bisschen geschliffene Sachen und dann kommt eigentlich am Schluss kommt das Tor, das riesige Torereignis und danach kommt nur, das waren die Fußballergebnisse. Dann kommen nur noch Bossa. Das ist so ein bisschen Kalypso-artig. Das habe ich jetzt mal einfach probiert, aber
Bossa ohne Nova? Gibt's das?
Kalypso.
Nee, weil du gesagt hast, dann kommt nur noch Bossa.
Bossa Nova.
Also kommt Bossa Nova. Also ich wusste nicht, ob Bossa Alter, Bossa Vieja oder Bossa Nova. Also ich dachte, es gibt Bossa und Bossa Nova. Das seien unterschiedliche Dinge, aber nein.
The Boss Hoss Nova.
Wie geht denn Bossa Nova? Also was ist also,
das? Das ist rhythmisch. Warte mal. Ding, 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 ding. Deep top da do beep ba 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 do deep top da do beep.
The Girl from Ipanema.
Das ist der Klassiker. Also es ist Bossa Nova ist wirklich ein Zauber. Ist eigentlich so ein das ist eigentlich eine Art Yoga für Leute, die wirklich so eine abgehobene leichte brasilianische Lebensweise. Das ist wirklich gut. Bossa Nova ist meine Lieblingsmusik mit Jobim, Antonio Carlos.
Ja,
Jobim.
Ganz toll, ganz toll. So, Lars, ich glaube, wir müssen aufhören, sonst kriegst du deine ganzen WhatsApp-Gruppen gar nicht mehr abgearbeitet.
Okay.
Wie viele WhatsApp-Gruppen hast du?
Ich habe immer wechselnde, ich habe natürlich
Also Familie Projekte. Hat man Familie, blablabla. Aber es gibt ja manche, die haben 20, 25 WhatsApp-Gruppen, die kommen aus dem Stress gar nicht mehr wieder raus. Bemitleidenswert. Ich habe so gut wie keine, außer Familiengruppe und so, aber ganz wenige.
Ich habe keine Lust, immer an alle zu schreiben. Ich mache immer ich habe immer Einzelgedanken an einzelne Menschen. Und in der Gruppe habe ich die schrecklichsten Erfahrungen. Auch wenn du da nicht aufpasst, dann bist du nur noch mit dem, dann liest du die sinnlosen Gedanken deiner Freunde auch noch mit. Und das ist wirklich, das ist der Gipfel an Zeitverschwendung. Das dürfen wir nicht anfangen, sonst haben wir überhaupt keine Zeit mehr, was Sinnvolles zu machen. Die Transformation können wir nicht schaffen, wenn wir in WhatsApp-Gruppen herumhängen.
Sagt der Buber. Der Buber Lars. Okay.
So, zum
Schluss noch einmal, die Letzten werden die Ersten sein. Was ist das letzte Foto, das du abgespeichert oder gemacht hast auf deinem Handy? Du musst es jetzt nachgucken oder weißt du es auswendig? Du willst ja nicht lügen. Was ist das letzte Foto?
Das sind Genitalien,
wie gesagt, du hast ja auch vorhin gesagt, es ist immer schön, wenn Leute sich wiedererkennen in dem, was du sagst. Auch
das letzte Foto war gestern. Das letzte Foto war gestern, da saß ich beim Friseur und habe meiner Frau geschrieben, das Foto geschickt und habe gesagt, ich brauche noch ein bisschen. Und dann siehst du so Haare auf dem Boden.
Und letzter Song, den du gehört hast in deinem Smartphone. Mit dem Streamingdienst deiner Wahl. Welches ist der letzte Song?
Mein letzter Blumenstrauß, den ich an eine Frau. Letzter Song war von mir selbst, weil ich vorgestern was aufgenommen habe und das muss ich abhören. Da habe ich dann noch zwei Lieder auf. Ich glaube, das allerletzte, was ich gehört habe, war Meine Frau. Ein Lied, was auch in einem neuen Programm vorkommt.
Okay. Kannst du kurz mal abspielen? Aber auch ruhig das Aufgenommene vielleicht, was du so eingespielt hast. Aber
das kann ich dir zeigen.
Du sitzt dann am Flügel und legst das Phone einfach oben drauf und dann nimmst du auf.
Nee, ich habe das im Studio tatsächlich gemacht.
Hast du da richtig im Studio schon?
Das kommt gleich.
Meine Frau riecht immer gut und zieht sich meistens sehr schön an. Sie sagt, sie hat einen besseren Geschmack als ihr Mann. Sie kümmert sich um vieles, hat immer gut zu tun. Nur in der Nacht kann sie sich mal ausruhen.
Düm, düm. Und dann geht es immer noch darum, welche Aufnahme hinterlässt man der Menschheit. Ne? Und manchmal habe ich das Gefühl, das war noch nicht die beste Aufnahme, weil die ja so frisch sind, die Aufnahmen. Und dann mache ich das gerne nochmal. Und das habe ich neulich gemacht, dass ich einfach nochmal kurz das aufgezeichnet habe.
Bummerland oder Bummerland? Wie sagst du eigentlich?
Ich sag
Bummerland.
Bummerland finde ich eigentlich
schön
besser.
Deutsch.
Bisschen eingedeutscht.
Ja, bisschen Deutsch. Das ist das neue Programm. Lars, danke dir
für
heute.
Dank. Danke, Christian. Auf Wiederhören.
Und ey, es ist einfach gut für dich, wenn ich bei dir bin. Auch eine Zeile aus besagtem Song, über den wir am Anfang
immer
gesprochen
mehr,
haben.
Immer mehr.
Immer mehr, immer mehr, immer mehr.
Es ist einfach gut für mich, wenn ich bei dir bin. Da kann ich noch ergänzen. So heißt es nämlich am Schluss. Das ändert sich dreimal.
Mit Tees.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Endlich haben Kalkofe und Welke einen eigenen Podcast, in dem was passiert, Kalk.
Das ist so gut, wir reden nie ineinander rein.
Nein, nie. Grundsätzlich ist es ein Prinzip reden, einfach von uns, redet, weil wir das wissen, einfach, dass es auch für den Zuschauer
weil
und
du
den
kannst
Hörer
dich
total
ja
nervig.
Auf
absolut.
Zwei gleichzeitig konzentrieren.
Ganz genau meine Meinung.
Ich will vor allem den Menschen ja nicht vorschreiben, wo sie den hören sollen. Den kann man überall und immer hören. Egal, ob das beim Sport in der Sauna oder nackt beim Autofahren ist.
Das oder
ist
während man jemanden operiert. Das geht alles.
Das geht alles.
Ja, immer. Das ist auch das Geile an der ARD-Audiothek, dass die das einem nicht vorschreibt.
Kalk und Welk. Immer montags in der ARD-Audiothek. Mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Der fabelhafte Boomer-Podcast.